Wir sind in unserer Predigtreihe im Markus-Evangelium Kapitel 10 angelangt. Und ich bitte euch mit mir, das Markus-Evangelium aufzuschlagen im Kapitel 10. Ihr findet dies auf Seite 1047. Markus Kapitel 10. Unser Predigttext ist der Text, den man gemeinhin den reichen Jüngling nennt. Ich möchte mit euch aber ab Vers 13 lesen bis Vers 27. Lest mit mir Gottes Wort. Und sie brachten zu ihm, damit er sie anrühre. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und als er auf den Weg hinausging, da lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Und die Jünger erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Beim letzten Mal, als wir Verse 13 bis 16 betrachtet haben, habe ich gesagt, diese beiden Geschichten sind Spiegelgeschichten, Kontrastgeschichten. Sie zeigen uns das gleiche Bild als positiv und als negativ Bild. Die gemeinsame Frage dieser beiden Geschichten ist: Wer kommt in Gottes Reich? Wer erbt das ewige Leben? Die Antwort ist: Kinder ererben das ewige Leben. Solche, die sind wie Kinder. Solcher ist das Reich Gottes. Nicht Kinder selbst, aber Menschen, die die Eigenschaften von Kindern mitbringen. Darüber haben wir in der letzten Predigt gesprochen. Und heute sehen wir das Kontrastprogramm. Wir sehen einen Menschen, der nicht ist wie ein Kind. Und das, was euch an diesem Menschen erstaunen muss, wenn ihr diese Geschichte versteht, ist, dass ihr das Entsetzen der Jünger teilt und sagt: Wenn der nicht Christ ist, wenn der nicht der ideale Jünger ist, wenn der nicht der Bewohner des himmlischen Reiches ist, wer dann? Wer kann es werden? Das ist der ideale, der Traum eines jeden Straßenevangelisten, der Traum eines jeden Pastors, der Traum eines jeden christlichen Vaters, der einen Schwiegersohn sucht. Dieser Mann ist perfekt. Er bringt alles mit, was Menschen suchen in einem Christen. Wenn nicht er, wer dann? Was fehlt diesem, dass er am Ende von Jesus weggeht und nicht im Reich Gottes ist, nicht errettet ist? Diese Geschichte wird gemeinhin die Geschichte vom reichen Jüngling genannt. Ich nenne sie die Geschichte vom beinahe Christen. Vom beinahe Christen. Einem Mann, der beinahe Christ war, der beinahe im Reich Gottes war, dessen Zehen die Grenze zu diesem Reich berührt haben, der die richtige Frage dem richtigen Mann stellt und die richtige Antwort bekam, aber nicht die richtige Entscheidung traf, der nicht den Schritt in dieses Reich hineinsetzen wollte, sondern sich umdrehte, Jesus den Rücken zuwandt und, wie wir lesen, Vers 22, betrübt davon ging. Und wir sehen einen Jesus, der voller Liebe mit diesem Mann spricht, der diesem Mann führt, ein Herzensgespräch führt, der ihn an den Punkt bringen will, an dem er Kind wird und das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der mit ihm ringt, aber nicht bereit ist, ihn auf halbem Wege zu treffen, nicht bereit ist, einen Kompromiss zu machen. Er ist der König über ein Reich. Und wer zu ihm kommen will, der kommt zu ihm nach seinen Regeln. In dieser Predigt geht es nicht um Geld. Es geht nicht darum, dass Reichtum schlecht ist. Es geht nicht um all diese Dinge, sondern es geht um eine Frage. Bist du drin? Bist du hineingekommen in das Reich Gottes durch eine schmale, enge Pforte, die so niedrig war, dass nur Kinder durchgehen können? Kinderhafte, die nichts haben in der Welt, die nichts mitbringen, kein Status, Ruhm und Ehre, die ihr Vertrauen auf nichts anderes setzen als auf Jesus Christus allein. Bist du drin? Hast du die Torheit des Kreuzes, hat sie dich konfrontiert, indem sie dir gesagt hat, dass du diesen Jesus Christus zum König über alles in deinem Leben machen musst? Über dein Geld, über deine Hobbys, über deine Familie, dass es nichts gibt, was diesen Thronplatz einnehmen darf, außer er. Hast du diese Torheit des Kreuzes schon mal gehört, gespürt? Hat sie dich frustriert wie diesen jungen Mann? Lasst uns gemeinsam diesen Text betrachten. Der beinahe Christ. Und ich möchte mit euch drei Dinge betrachten. Erstens, diesen idealen Jünger. Wir müssen ihn betrachten. Du musst sehen, dieser Mann bringt alles mit, was sich der Mensch vorstellt unter dem perfekten Christen. Das lassen wir uns zuerst betrachten, den idealen Jünger. Dann zweitens wollen wir uns betrachten, das Gespräch, das Jesus führt. Dieses entlarvende Gespräch. Was bezweckt Jesus mit diesem Gespräch? Wo will er ihn hinbringen? Und als drittes, das traurige, traurige Ende dieses sehr, sehr guten Aspiranten. Lass uns zuerst betrachten, Punkt 1, der ideale Jünger. Der ideale Jünger. Die Verkörperung dessen, was man sich vorstellt unter einem Christen. Vers 17. Und als er, Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wisst ihr was? Und das Markus-Evangelium predige ich jetzt seit, weiß nicht, 2 Jahren. Das ist der erste Mensch, der zu Jesus kommt, wie man zu Jesus kommen sollte, oder? Der erste Mensch, der es einfach checkt, der kommt, voller Respekt fällt er auf die Knie vor ihm nieder und er stellt die richtige Frage: Was muss ich tun, um errettet zu werden? Endlich! Endlich checkt es mal einer. Endlich will mal einer nicht nur geheilt werden oder nicht nur irgendwas von ihm oder irgendwas, was Jesus tun soll oder Leute, die nur Brot von ihm wollen, dass er Brot vermehrt. Endlich kommt einer und hat es gecheckt. Der erste, der einzige, Markus-Evangelium. Der ideale Schwiegersohn, der ideale Gottesdienstbesucher, das ideale Bekehrungsopfer. Stell dir vor, er kommt in unsere Tür hinein. Kommt jemand und sagt: Hey, ich habe eine Frage. Seid ihr ERB Basel? Wie kriegt man ewiges Leben? Könnte ich es mir sagen? Sagen: Halleluja, wo kommst du her? Was ist hier passiert? Lass ihn uns kurz betrachten. Ja? Diesen Mann, den müssen wir uns vorstellen. 3 Evangelien berichten uns von diesem Ereignis. Matthäus sagt, er war ein junger Mann. Lukas, das Lukas-Evangelium, sagt, er war ein Oberster, also jemand, der Karriere gemacht hatte, irgendein Chef, ein Mann mit Einfluss. Und Markus berichtet uns hier einfach, er war sehr reich. Daher der reiche Jüngling, das ist die typische Bezeichnung für diese Geschichte. Jung, erfolgreich, wohlhabend. Ja, das ist doch, was kann man sich Besseres vorstellen? Ja? Ein Mann, der früh im Leben alles erreicht hat, was man meint, erreichen zu können. Und jetzt kommt noch was dazu. Der Mann ist nicht nur jung, erfolgreich, wohlhabend. Dieser Mann ist ein moralisch guter Mensch. Ein wirklich ehrlich, moralisch guter Mensch. Das ist nicht so ein Kapitalisten-Fiesling. So einer, der da seine Stellung ausgenutzt hat. Das ist wirklich ein moralisch guter Mensch. Guck mal, in Vers 20 sagt er: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Ich habe es bewahrt, ist das Wort, das er gebraucht im Griechischen. Ich habe es beschützt, bewahrt diese Gebote von Jugend auf. Jetzt können wir uns natürlich sagen, ja, vielleicht erzählt er dem nur eine Lüge. Aber überleg mal. Es ist ein bekannter Oberster, also irgendjemand, der wahrscheinlich bekannt ist. Reich, jung, also den kannte man wahrscheinlich. Der kommt an einem öffentlichen Platz, nämlich auf dem Weg, Vers 17, zu Jesus, fällt vor ihm in den Staub und führt dieses Gespräch. Da stehen wahrscheinlich Leute dabei, das ist eine öffentliche Situation. Wahrscheinlich hat er wirklich die Wahrheit gesagt. Da hätte es ja Leute gegeben, die gesagt haben, jeder weiß doch, dass du Betrüger bist. Jeder weiß doch, dass du deine Position da nur durch Lug und Trug erreicht hast. Das weiß doch jeder. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dieser Mann kam wirklich, und das war so ein unglaublicher, einer in 10.000, reich, jung, Oberster, und hat das wirklich von Herzen versucht, sein ganzes Leben diese Gebote zu halten, die Eltern nicht zu verunehren, nicht zu stehlen, obwohl das könnte, nicht zu lügen. Diese ganzen Sachen getan. Ein moralisch guter Mann. Ein top moralisches Leben. Aber nicht nur das. Nicht nur das. Obwohl er ein guter Mensch war, in seinen Augen, wahrscheinlich auch den Augen seiner Zeit, war er nicht stolz und arrogant. Das denkt man doch, ne? So Leute, die halt, ja, ich habe ja ganzen Gebote, so wie Pharisäer. Ne? Lukas 18 berichtet von so einem Pharisäer, der sagt, oh, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie diese ganzen anderen, die Zöllner und Ehebrecher und diese ganzen anderen. Arrogant war der nicht. Der fällt vor Jesus nieder und sagt, Jesus, ich fall vor dir nieder. Ich weiß, ich habe das alles getan, aber ich habe kein ewiges Leben. Ich erkenne einen Mangel in mir. Überhaupt nicht arrogant und stolz. Also reich, jung, erfolgreich, moralisch gut, demütig. Aber nicht nur das. Der kommt zu Jesus gerannt, sagt Markus. Der kommt nicht gelaufen, der kommt nicht angewandert, der rennt zu ihm. Eifer, Ernsthaftigkeit steckt darin. Ein eifriger Mensch. Echte Sorge. Und nicht nur das, sondern er zeigt Jesus auch Respekt. Er spricht ihn an in Vers 17 mit guter Meister. Er geht vor ihm auf die Knie. Das ist ein Oberster, jemand in Autorität. Und er beugt seine Knie vor diesem Rabbi, vor diesem guten Meister. Aber nicht nur das. Nicht nur moralisch, demütig, respektvoll, eifrig. All diese Dinge, wo wir sagen, wow, wow, was ist das für ein Mann? Nicht nur das. Ich weiß nicht, woher er es gehört hat. Vielleicht hat er Predigten von Jesus gehört, aber er kommt und hat so viel richtige Theologie, dass er die richtige Frage stellt. Meister, wie kann ich das ewige Leben erben? Er hat die richtige Frage. Er fragt nicht um Heilung, er fragt nicht um, wie löse ich meine Lebensprobleme, sondern er stellt die einzig entscheidende Frage. Wie bekomme ich ewiges Leben? Wow! Ein moralischer, demütiger, eifriger, respektvoller Mann. Und jetzt kommt das Wichtigste, das Entscheidende. Dieser Mann ist perfekt. In so vielen Punkten. Aber jetzt kommt noch was dazu, Vers 21. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Zu allem kommt noch das hinzu. Jesus liebt ihn. Jesus ist für ihn. Jesus ist ihm wohlgesonnen. Kannst du dir eine bessere Ausgangslage vorstellen? Ein idealer Mann und ein liebevoller Jesus. Denkst du nicht auch, dass es hier eigentlich keine zwei Meinungen geben könnte, dass dieser junge Mann schnurstracks ins Reich Gottes kommt? Denn solcher ist wahrlich das Himmelreich. Solche Leute sind die idealen Christen. Solche Leute werden Evangelisten, Prediger und Missionare. Aber diese Geschichte macht dir eines klar. All das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, eifrig zu sein, ein moralisch gutes Leben zu leben. Es reicht nicht aus, Jesus mit Respekt anzusprechen, vielleicht sogar seine Knie zu beugen in einer Kirche. Es reicht nicht aus, nicht mal im Entferntesten. Das macht niemanden zum Christ. Und das muss dich schockieren. Es schockierte die Jünger, denn es ist schockierend. Und es sollte die Frage in dir wecken, aber was ist denn dann das Reich Gottes? Wie kommt man denn dann rein? Aber das Erste, was du verstehen musst, dieser junge Mann ist die Repräsentation von allem, was die Welt denkt, was ein perfekter Christ ist und vielleicht auch, was du denkst. Und er zeigt dir eine Sache. Dieser Mensch geht betrübt davon, verloren davon, als Nicht-Christ davon, als beinahe Christ davon. Lass uns zweitens betrachten, das Gespräch Jesu mit diesem Mann. Ich nenne es das entlarvende Gespräch. Wir haben uns angeschaut, diesen idealen Jünger. Wir haben gesehen, er ist nicht ideal. Aber worauf will Jesus hinaus? Es ist doch schon mal komisch, dass Jesus auf die Frage dieses Jünglings eigentlich gar nicht eingeht. Der Jüngling kommt und sagt, was muss ich gerettet werden? Er fängt irgendwas an mit, was nennst du mich gut? Jesus hat einen Plan mit seinem Gespräch. Aber was will er? Was will er tun mit diesem Gespräch? An welchen Punkt möchte er diesen jungen Mann bringen? Jesus ist liebevoll, Jesus liebt ihn. Er hat einen guten Plan mit diesem jungen Mann. Aber was genau bezweckt er damit? Lass uns das als Nächstes betrachten. Lass uns zuerst dazu betrachten, was dieser junge Mann Jesus fragt in Vers 17. Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist keine Kinderfrage. Das ist keine Frage, die Kinder stellen. Fällt euch das auf? Was kann ich tun, um das ewige Leben zu erben? Meine Kinder fragen nicht, was kann ich tun, um mir heute das Abendessen zu verdienen. Selten. Könnt ihr mal machen. Aber prinzipiell tun das Kinder nicht. Kinder sind Experten im Annehmen für nichts. Stimmt's? Ich gucke meine Kinder an, sie nicken. Keine Kinderfrage. Ein junger Mann, dem moralisch richtiges Leben schon immer sehr wichtig war, kommt zu Jesus und fragt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Tja, welche Antwort erwartet er? Was denkst du? Was erwartet dieser junge Mann? Er erwartet bestimmt sowas wie, dass Jesus sagt, oh, ganz recht, du hast schon so viel Gutes getan, du lebst so ein gutes Leben, du bist weit gekommen auf dem Weg Gottes, aber noch nicht weit genug. Hier ist das eine, was du noch tun musst und dann hast du ewiges Leben. Das erwartet jemand wie er, wenn jemand fragt, was soll ich noch tun? Aber Jesus' entlarvendes Gespräch geht nur oberflächlich auf seine Frage ein. Eigentlich hat er ein ganz anderes Ziel und es beginnt damit, dass er kurioserweise erstmal auf die Anrede eingeht dieses jungen Mannes. Lass uns lesen in Vers 18. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Der junge Mann wird gedacht haben, was hat das mit meiner Frage zu tun? Ich habe dich gefragt, was muss ich tun fürs ewige Leben? Und du gehst jetzt hier auf meine Anrede ein. Was hat das mit irgendwas zu tun? Aber in dieser Anrede steckt der Grunddenkfehler dieses jungen Mannes. Und aller Menschen, die sind wie er, aller beinahe Christen, ist diese Anrede der Urgrund, wo sie fehlgehen, nämlich das Wort gut. Sag mir, was ist ein guter Meister? Sag mir weiter, was ist ein guter Mensch? Woran misst du, was gut ist? Wer sagt dir eigentlich, wo die Grenze zwischen gut und schlecht verläuft? Deine Kultur? Deine Erziehung? Dein irgendwie subjektives Inneres? Für meine Kinder, wenn ich denen sage, räum dein Zimmer auf und sie kommen zurück und sagen, das Zimmer ist gut aufgeräumt und dann gucke ich rein, dann sehe ich, dass man unter gut zwei sehr verschiedene Dinge verstehen kann. Dass mein Standard von einem gut aufgeräumten Zimmer und ihr Standard von einem gut aufgeräumten Zimmer auseinanderklaffen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich mehr Erfahrung mit aufgeräumten Zimmern habe, aber das hat auch damit zu tun mit ihrem Fleisch. Ja? Oh, ich bin fertig. Und plötzlich ist gut etwas ganz anderes. Jesus redet nicht an der Frage vorbei. Er adressiert genau den wunden Punkt dieses Jünglings. Du, lieber Jüngling, hast keine Ahnung, was ein guter Mensch ist. Gut ist Gott allein, ist dir das klar? Das ist der Standard. Er ist Licht ohne Schatten, Perfektion. Er ist die Latte, an der du mich und auch dich messen musst. Benutze das Wort gut mir gegenüber nicht in einer anderen Weise. Bin ich gut, dann bin ich Gott. Aber siehst du Jesus' Punkt? Dieser Mann misst Jesus mit einem krummen Maßstab und das ist sein Problem. Dieser krumme Maßstab ist, was er unter gut versteht. Würde er verstehen, dass nur Gott gut ist, dann würde er sein Problem verstehen. Nämlich, dass er nicht gut ist. Dass er nicht gut ist. Dass er noch nie etwas Gutes getan hat in seinem Leben, nicht eine einzige Sekunde in seinem Leben. Und dass es vollkommen sinnlos ist zu fragen, was kann ich tun, um ewiges Leben zu erben? Wenn er verstehen würde, wer er ist vor Gott, dann würde er wissen, dass seine ganzen Tugenden, die er hat, so etwas sind wie ein beflecktes Kleid, ein besudeltes und beschmutztes Kleid. Und er würde zu Jesu Füßen niederfallen und flehen, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ich bin ein verlorener Sünder, ich bin nicht gut, ich kann nichts Gutes tun. Erbarme dich meiner, ich bin verloren, finde mich, ich bin blind, führe mich, ich bin lahm, trage mich, ich bin ein Kind, nimm mich auf deine Arme und schleppe mich in dein Reich, denn ich kriege es alleine nicht hin. So kommt man in das Reich Gottes. Niemand ist gut als Gott allein. Wer das versteht, muss am eigenen Tun, an der eigenen Moral, am eigenen Eifer, am eigenen Respekt, den er meint zu bringen, verzweifeln. Wer dies versteht, der wird nichts mehr als Gnade suchen. Gnade und Gnade allein. Gott, erbarme dich über mich, einen Sünder. Das Prinzip für dich ist dieses. Dein Leben, deine Moral, dein Anstand sind gut genug, um in deiner Umgebung als ein toller Mensch zu erscheinen. Aber nicht gut genug für Gott. Wie viele gute Taten tun wir tagtäglich, damit Menschen das sehen, damit wir was Gutes daraus kriegen? Beschmutzt sind sie, wie Jesaja sagt, wie ein beflecktes Kleid mit Egoismen. Wir bestehen vor Menschen, aber nicht vor Gott. Ich sag's dir ganz hart. Du bist kein guter Mensch. Und du bist nicht okay, so wie du bist. Dein Leben wird dir niemals das ewige Leben erkaufen. Jesus fährt fort, mit diesem Jüngling zu sprechen. Vers 19. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst nicht deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten, von meiner Jugend an. Warum beginnt Jesus hier mit den 10 Geboten? Nachdem Jesus den krummen Maßstab dieses Jünglings weggeworfen hat, holt er den einzig geraden Maßstab hervor. Das, was wirklich misst, ob du ein guter Mensch bist. Und das sind die 10 Gebote, das ewige Moralgesetz Gottes, gültig heute und gültig für jeden Menschen. Du fragst dich vielleicht, warum hier nicht 10 Gebote stehen, sondern weniger. Das liegt daran, dass Jesus gar nicht alle 10 braucht, um das zu tun, was er tun will. Was will er denn tun mit diesem Gesetz? Warum packt er die Gebote aus? Warum holt er diesen Maßstab heraus und sagt, hier ist der Maßstab für das, was richtig gut ist vor Gott? Misst dich an diesem Maßstab. Er hat ein Ziel, den Jüngling zu verdammen. Du sagst, den Jüngling zu verdammen mit dem Gesetz, das ist doch nicht liebevoll, das ist doch nicht, Jesus hat ihn doch lieb, warum macht er sowas Böses? Es ist nicht böse. In Galater 3, Vers 24 schreibt Paulus, das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Und diesen Bibelvers zu entpacken, das ist die ganze Predigt. Paulus sagt, das Gesetz hatte in Gottes Plan einen einzigen Sinn. Und dieser Sinn war, ein Zuchtmeister zu sein. Griechisch heißt das Pädagogos, ein Pädagoge, ein Lehrer. Das Gesetz soll es etwas beibringen wie ein Lehrer. Was ist die Lektion des Gesetzes, die dieser junge Mann lernen muss? Die Lektion heißt, Du bist nicht gut. Du bist nicht gut. Du bist ein Gesetzesbrecher. Du magst in deinen Augen nicht schlimmer sein als die meisten anderen, aber in Gottes Augen verdienst du den Tod. Das ist die Lektion des Gesetzes. Absolut destruktiv. Es ist eine schlechte Botschaft. Aber ohne diese schlechte Botschaft wird alles, was hier in dieser Bibel steht, das ganze Neue Testament, keine gute Botschaft sein. Das muss jemand erst verstehen. Ich bin nicht genug vor Gott. All meine Anstrengungen, mein Eifer, mein Gesetze halten, wenn ich aufhöre, all die schlechten Dinge zu tun in meinem Leben, die ich weiß, ich lassen müsste, all das wird mir nicht Gunst einbringen bei Gott. Das muss dir vollkommen klar sein. Das Gut, was bei Gott gut gilt, ist so hoch, so fern, so heilig und perfekt, dass kein Werk von dir jemals heranreichen wird. Das ist die schlechte Botschaft. Du bist verloren und kannst nichts tun. Aber der reiche Jüngling versteht diese Botschaft noch nicht. Er sagt: Meister, alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Das meint er wahrscheinlich wirklich so. Vielleicht ist er vollkommen überzeugt davon. Vielleicht. Und was tut Jesus jetzt? Lest mit mir Vers 21. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus tut hier, was er in der Bergpredigt oft getan hat. Er hat diesem Jüngling das Gesetz ausgelegt. Erinnert ihr euch an die Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5? Die Alten haben zu euch gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn du eine Frau ansiehst mit Lust, hast du die Ehe schon gebrochen in ihrem Herzen. Die Alten haben zu euch gesagt, du sollst nicht töten. Da können ja viele sagen, oh, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Dieses Gebot habe ich erfüllt, da bin ich überhaupt nicht drunter. Dieses Gebot verdammt mich nicht. Und Jesus sagt, wenn du auch deinen Bruder nur Narr nennst, bist du im Gericht. Bist du dem Gericht verfallen. Das Gleiche tut er hier. Er nimmt diesen Punkt, einen Punkt, du sollst nicht rauben, du sollst nicht stehlen und vergrößert ihn, macht ihm klar, was darunter zu verstehen ist. Er nimmt das Gesetz und macht es groß, wie in der Bergpredigt und sagt, du hast vielleicht noch nie geraubt. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Geld keine Macht hat über dich, dass du bereit wärst, für Gott alles aufzugeben. Geh und verkaufe alles, was du hast. Das alles hast du gehalten, aber ewiges Leben kannst du nicht erben. All dies hast du getan von Jugend auf, aber ewiges Leben hältst du dafür nicht. Es gibt eine andere Sache, die du gar nicht im Blick hast, und an dieser Sache hängt dein ewiges Leben. Was Jesus von diesem jungen Mann hier fordert, ist eine Unmöglichkeit. Und das verstehen die Jünger. Die Jünger wissen ganz genau, dass was Jesus hier fordert, das kann ja kein Mensch halten. Wer kann überhaupt gerettet werden, sagen sie in Vers 26. Aber Jesus' Ziel ist nicht, diesem jungen Mann irgendwie zu sagen, alle Menschen, die alles verkaufen und den Armen geben, das sind dann die wahren Christen. Das ist nicht der Punkt, versteht ihr? Er will das tun, was das Gesetz tut. Diesen jungen Mann an einen Punkt bringen, wo er verzweifelt, wo er sagt, ich kann es nicht. Ich kann das Gesetz Gottes nicht halten. Es ist ein Maßstab zu hoch für mich. Ich komme da niemals ran. Ich bin zerbrochen, vollkommen zerbrochen, weil dieses Gesetz mich verdammt. Es ist ein Zuchtmeister. Es zeigt mir, dass ich niemals vor Gott genügen kann. Und das ist, was Jesus schafft. Jesus macht das Gesetz groß, unmöglich groß. Geht es hier um Reichtum? Es geht nur scheinbar um Reichtum. Schaut, was Jesus zu seinen Jüngern sagt in Vers 23. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen das Reich Gottes eingehen. Und die Jünger sagten, super, wir sind nicht reich. Nein, sagten sie nicht. Diese bettelarmen Leute, die alles verlassen hatten, Netze und Unternehmen und alles, die mit nichts umherzogen, sagten, erstaunten in Vers 24 über diese Worte. Und Jesus sagte ihnen noch einmal, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich und sprachen, wer kann überhaupt gerettet werden? Die Jünger verstanden, hier geht es um viel, viel mehr als Reichtum. Es geht darum, dass nichts in unserem Leben, nichts, aber auch gar nichts, einen Platz über Jesus einnehmen darf. Nichts, gar nichts. Das Gesetz hat diese Funktion. Es zeigt dir, wo die Dinge sind, die sich nicht unter Gottes gutes Gesetz unterordnen wollen. Willst du immer noch Ehe brechen, weil das dir so wichtig, wichtiger ist als Gott? Willst du immer noch den Sabbat brechen, weil dir dein Sonntag wichtiger ist als Gott? Willst du immer noch Bilder anbeten, weil dir Bilder wichtiger sind als Gott? Die Dinge, die sich als Götzen in deinem Leben erheben, das sind die Dinge, die das Gesetz offenbart. Worauf du dein Vertrauen setzt, auf deinen Kopf, auf dein Geld, auf deine Ehefrau, auf deine Kinder, auf deine Karriere, Aussehen. Und Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Dein Leben hat einen einzigen Thron, auf diesem Thron sitze ich oder nicht. Bei diesem Jüngling war es Geld. Bei Geld hörte die Herrschaft Jesu auf. Über Geld, darüber durfte er nicht bestimmen. Vielleicht ist es nicht Geld bei dir. Vielleicht ist es bei dir die Familie. Über die Erziehung meiner Kinder darf niemand bestimmen. Außer ich, zumindest nicht Gott. Oder die Zeit. Über die Zeit darf Gott nicht bestimmen. Nicht über meinen Sonntag, nicht über meinen Alltag. Oder Freundschaften, Liebe, Anerkennung, Ansehen. Was heißt es, Christ zu sein? Christ zu sein heißt, zu Jesus zu kommen, als dem König. Zerbrochen und zu sagen, du Herr, bist mein König, du bist mir so viel wert, mein ganzes Leben gebe ich dir, alles, nichts. Nichts unterstelle ich dir. Und warum unterstelle ich dir nichts? Weil ich durch das Gesetz erkannt habe, ich bin verloren, ich bin komplett verloren und du bist mir so viel wert. Du bist mir so viel wert, allein durch dich kann ich gerettet werden. Jesus will diesen jungen Menschen zerbrechen, nicht um ihn in die ewige Traurigkeit zu schicken, sondern ihn an den Punkt zu bringen, an dem er von dem Pädagoge des Gesetzes zu ihm gebracht wird. Erinnert euch an Galater 3, 24, dort sagte, damit wir durch den Glauben an Christus gerecht werden. Denn was hat der Glauben damit zu tun? Alles, alles. Ich hoffe sehr, dass dieser Jüngling irgendwann wieder umgedreht ist, irgendwann seinen traurigen Weg beendet hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur von diesem traurigen Ende hier. Aber vielleicht war dieses Gespräch der erste Schritt für ihn zu erkennen. In meinem Leben existieren Götzen. In meinem Leben gibt es Dinge, die ich nicht schaffe. In meinem Leben gibt es ein Gesetz, das ich nicht halten kann. Ich bin nicht gut genug. Und ich drehe um zu Christus und sage, bitte, Herr, erbarme dich. Erbarme dich. Bitte, erbarme dich. Das ist, was Christen tun. Das ist, was Christen tun. Erkennen, dass sie nicht gut genug sein können. Und zu Christus umdrehen und sich an ihn hängen. Lass uns drittens betrachten das traurige Ende von allem, was wir wissen von diesem jungen Mann. Vers 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er war so nah dran. Er war beinahe Christ. Er hatte so gute Voraussetzungen. Er war beinahe Christ. Er stellte die richtige Frage der richtigen Person, bekam die richtige Antwort, aber traf die falsche Entscheidung. Er war nur beinahe Christ. Dieser junge Mann hat die Lektion des Gesetzes erhalten. Lektion des Gesetzes, die jeden verdammt. Wir wissen nicht, was er aus dieser Lektion gelernt hat, aber in diesem Moment ging er betrübt davon. Und ich glaube, das war ein Fortschritt. Ein großer, großer Fortschritt. Zu dem hin, was Paulus später im Römerbrief so formulieren wird. In Römer 1 schreibt er an die Gemeinde in Rom. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Überlegt, was das heißt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Dieser junge Mann kam mit der Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Und die Antwort des Neuen Testaments, der ganzen Bibel ist, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus seinen eigenen Werken, sondern aus dem Glauben an Jesus Christus als seinem Retter. Wie schwer sind solche Worte für Menschen, die viel Anteil an dieser Welt haben, die nicht sind wie Kinder, die reich sind an Geld oder Ansehen oder Freude, Wohlleben, Lebensplänen. Bei diesem Mann war es Geld. Beim Hohepriester Eli waren es seine Söhne. Bei Simson war es eine Frau. Bei Hiob war es sein Gerechtigkeitsempfinden. Das konnten sie nicht Gott opfern. Der Teufel versuchte Christus in der Wüste, indem er ihm alle Schätze und Schönheiten der Welt zeigte und sagte, wenn du mir niederfällst, werde ich dir all das geben. Jesus lehnte ab. Dieser junge Mann nahm das Angebot an. Wie Judas nahm er Geld statt Jesus, die Welt statt Jesus. Ich frage dich am Ende dieser Predigt, hast du das ewige Leben? Bist du zu Jesus gekommen, zerbrochen, belehrt vom Gesetz, wissend, ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun, kein Eifer, kein moralisch gutes Leben, kein Respekt vor Jesus, nichts allein kann mir das ewige Leben erkaufen. Ich habe nichts und ich komme zerbrochen vor dich, Jesus. Und ich unterstelle dir mein ganzes Leben, alles, mein Geld, meine Familie, mein Lebensstil, was ich höre, was ich sehe, wohin ich gehe, meine Zeit, meine Kraft, alles unterstelle ich dir, weil du es wert bist, weil du mich alleine retten kannst. Ich kann mich nicht retten. Und vielleicht sagst du, ich würde das gern sagen, aber ich kann es einfach nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Dann lies mit mir Vers 27. Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus hat eines versprochen. Wer zu mir kommt, wie ein Kind, den werde ich nicht wegschicken, sondern an dem werde ich ein Wunder tun, in dessen Leben werde ich kommen und ihm ein neues Herz geben mit neuen Begierden, mit einem neuen Willen. Kein perfektes Herz. Es wird immer noch einen Kampf geben zwischen Fleisch und Geist, aber ich werde ihn nicht alleine lassen auf diesem Weg. Wer zu mir kommt mit zerbrochenem Herzen, den werde ich nicht fortsenden. Wer so anklopft, dem wird aufgetan und wer so sucht, der wird auch finden. Wie ein Lahmer, wie ein Blinder, wie ein Krüppel, der ruft, Herr, erbarme dich, schaffe in mir, Herr, ein neues Herz. Aber der Punkt ist für dich, rufe. Rufe. Geh nicht einfach weg, betrübt und traurig aus dieser Predigt. Rufe. Rufe zu ihm. Sprich zu ihm. Bete zu ihm. Kehr um zu ihm, bevor es zu spät ist. Eine Sache lehrt Jesus sehr deutlich. Du hast keine Zeit zu verlieren. Im Gleichnis von den Jungfrauen gab es 5 Jungfrauen, die sagten, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, bis der Bräutigam kommt. Wir haben noch Zeit, das muss nicht jetzt sofort sein. Das nächste Mal, als sie erwachten, war es zu spät und die Tür war zu. Die Gnadenzeit war vorbei. Hier und heute ruft dich Gott. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Denk an den reichen Mann und den armen Lazarus. Der reiche Mann erwachte in der Hölle und sagt, hätte ich nur damals, hätte ich nur damals, hätte ich nur all diese Dinge getan, hätte ich nur damals. Aber es war zu spät. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Aber wenn du nicht glaubst, dann bist du verloren. Unrettbar verloren. In Ewigkeit. Ich frage dich, hat dir Gott heute offenbart, dass du nur beinahe Christ bist? Hat er dir offenbart, dass du nur beinahe ewiges Leben hast? Dann spricht Gott zu dir heute, kehr um. Kehr um, wie ein Kind. Ich schließe mit Markus 10, Vers 16. Und Jesus nahm sie, die Kinder, auf die Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Amen. Lasst uns eine Zeit der Stille nehmen, wo jeder für sich selbst ganz leise das Gehörte vor Gott bringt. Und ich bete dann noch mit.